Halleluja, Leute, schön euch zu sehen. So stark, dass ihr in der Church seid an diesem herrlichen Sonntag. Ganz viel Liebe geht raus, auch online, die Leute, die auch im Overflow sitzen. Hey, so cool, oder? Ein neuer Tag, ein neuer Sonntag. Wir starten heute eine neue Serie, Abschiedsworte Jesu. Und diese nächsten 5 Wochen in dieser Serie, ich freue mich da total drauf. Ich werde euch da gleich nochmal ein Stück weiter mit hineinnehmen, um was es da genau geht. Erstmal möchte ich sagen, wir hatten ein richtig starkes Wochenende auf der Holy Spirit Night in der Fürther Stadthalle. Und Gott war richtig gnädig mit uns. Es waren ja knapp 2000 Teilnehmer am Start. Es haben über 200 Menschen sich für Jesus entschieden. Und ich sag euch auch aus unserer Church, waren so viele Leute da, die einfach gedient haben. Einfach von unserem Dream Team, die mitgeholfen haben, damit dieses ganze Wochenende überhaupt so stattfinden kann. Henry, wie können wir mal Jesus, aber auch dem Dream Team, all den Leuten einfach mal einen riesen Applaus geben. Hey, ihr seid der Hammer, Leute. Vielen Dank, dass ihr so einfach gedient habt. Und ich sag, diese Generation, ey, die ist der Hammer. Wir glauben, dass Gott ganz, ganz viel Herrliches vorbereitet hat mit dieser Generation. Und es lohnt sich, in sie zu investieren, an sie zu glauben, für sie zu beten. Und hey, wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Und dort, wo der Teufel versucht zu rauben und kaputt zu machen, da kommt Jesus mit seiner Liebe, mit seiner Wahrheit. Und er wird diese Generation mächtig gebrauchen in unserem Land. Und das glauben wir von ganzem Herzen. Und von daher, das war eine Hammer-Ermutigung auch an diesem Wochenende. Und wir haben da ganz viele tolle Zeugnisse gehört, Menschen, die ja wirklich berührt wurden von der Kraft Gottes. Und herrlich, also wunderbar, preist den Herrn, oder? Gott ist gut und wir haben nächste Woche Ostern und ich freue mich da total drauf, auf die Karfreitag-Gottesdienst, aber auch auf Ostersonntag-Gottesdienst. Meine Tochter, die hatte so die Tage so ein paar Ostereier ausgeschnippelt und bemalt und ich dachte, hey, was macht die da? Und dann auf der Rückseite hat sie von dem Ecclesia Church Einladungsflyer, Osterflyer, hat sie so die Uhrzeiten abgeschrieben, hat draufgeschrieben Einladung und die Uhrzeiten, Leonardo Hotel und so weiter. Und meinte, ja Papa, die Einladung verteile ich in meiner Klasse. Und ich dachte, hey, Hammer, oder? Hey, ich denke, hey, so müssen wir ran, Leute. Echt, die beste Botschaft, die muss jeder hören. Und sie hat gesagt, ja, also ich glaube mindestens 7 aus meiner Klasse werden kommen zu dem Ostergottesdienst in die Kids-Stunde. Und hey, come on. Ey, und lass uns da mitmachen. Lech, draußen liegen die Flyer. Lass uns Leute einladen in deiner Nachbarschaft, wenn bei 3 nicht auf dem Baum ist. Alle brauchen wirklich dieses Erlebnis auch mal einen Gottesdienst, wo sie wirklich das Evangelium hören. Und du musst gar nicht immer viel erzählen. Das ist auch cool, aber manchmal ist es schon ein richtig guter Schritt, Leute einfach mitzubringen. Und ich glaube, Ostersonntag, wir werden auf einer wirklichen klaren und einfachen Art und Weise das Evangelium verkünden, so dass es jeder versteht. Und wir glauben, dass Dutzende Menschen sich nächste Woche bekehren. Du kannst da gerne mit für beten. Und das Blut Jesu hat Kraft, Amen. Es hat seine Kraft nicht verloren. Es wäscht immer noch rein, es verändert immer noch Herzen. Und ich möchte heute mit euch in diesem ersten Teil, ich habe mal dieser Predigt den Titel gegeben, Jesus wäscht mir die Füße. Jesus wäscht mir die Füße. Und dann merke ich sofort, hey krass, wenn wir jetzt anfangen über Johannes 13 zu reden, was für einem genialen Gott dienen wir eigentlich? Für euch, die euch Notizen macht, Johannes 1 bis 12 musst du wissen, also diese ersten 12 Kapitel, sie beschreiben so die ersten 3 bis 3,5 Jahre in dem Leben von Jesus. Ich meine, das musst du mir überlegen, die ersten 12 Kapitel im Johannesevangelium, 3 bis 3,5 Jahre und die nächsten Kapitel, die dann kommen, Johannes 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sie beschreiben 24 Stunden aus dem Leben Jesu. Und du merkst also, die Kapitel danach, sie werden viel langsamer, viel detaillierter. Und wenn du eine Bibel hast, in der die Worte Jesu in Rot sind, dann wirst du sehen, dass die Kapitel 13 bis 17, die sind fast ausschließlich alle in Rot. Jesus redet ganz, ganz viel. Und das Setting ist ein Raum irgendwo in Jerusalem, wo Jesus 24 Stunden mit seinen Jüngern zusammen ist. Sie feiern gemeinsam Abendmahl, er wäscht ihnen die Füße, Judas ist dort und Judas wird vom Satan ergriffen und er hegt den inneren Plan, Jesus zu überliefern. Und Jesus wusste all das und Judas verlässt diesen Raum auch. Judas ist die ganze Zeit nicht dabei, er ist nur am Anfang dabei. Und dann redet Jesus zu den übrigen Aposteln und Jüngern. Er redet mit ihnen über den Heiligen Geist. Er redet darüber, was es bedeutet, Frucht zu bringen im Reich Gottes. Er betet das hohe priesterliche Gebet. Und all diese Sachen finden statt in diesen 24 Stunden, in diesem Zimmer, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist. Herr, das ist eine powervolle Zeit. Und deswegen werden wir die nächsten 5 Wochen über dieses Setting reden. Was passierte in diesem Zimmer? Diese Abschiedsworte Jesu, bevor Jesus ans Kreuz ging, es sind absolut relevante und lebensverändernde Worte, die Jesus dort zu seinen Jüngern sagt. Ich meine, stell dir vor, du weißt, du wirst sterben und du gibst deinen Jungs noch was mit auf den Weg. Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir auch als Jünger und Nachfolger Jesu diese Dinge wirklich beherzigen und sagen, ja, Jesus, wir nehmen diese Worte persönlich auch für unser Leben. Ich möchte mal anfangen zu lesen, Johannes 13, wenn du deine Bibel dabei hast, die Verse 3 bis 5. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Okay, also krieg mal die Szene einfach kurz klar für dich. Jesus in dieser Situation, er zieht sein Obergewand aus, er bindet sich ein Handtuch um die Hüften, er gießt Wasser in eine Schale und dann fängt er an, den Jüngern die Füße zu waschen. Und das ist nicht einfach irgendwer hier, sondern der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und von Erden. Er, der gesagt hat, hey, wenn mich dürste, ich würde dich nicht fragen, denn mein ist die Erde und all ihre Fülle. Der, der das Universum ausgebreitet hat wie einen Teppich. Er, der jedem Stern gesagt hat, wo er sich befinden soll. Er, der alles geschaffen hat, die Bibel sagt, durch ihn ist alles geworden. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin gemacht worden. Er, der schon immer war. Er, der ist und der immer sein wird. Er, vor dem Myriaden von Engeln sich niederwerfen. Die Ältesten und die Tiere und alles im Himmel ruft, heilig, heilig, heilig. Dieser Gott, dieser Jesus beugt sich vor den Jüngern nieder. Ich meine, krieg das mal rein. Du sitzt da. Hey, und die waren vorher nicht bei der Pediküre. Okay, ich will gar nicht wissen, wie die Füße aussahen. Da war Hornhaut, da war Schmutz, da war Dreck, da war, hey, damals, da hatten die irgendwie höchstens mal Sandalen an. Und, ey, und Jesus. Ich meine, stell dir vor, du sitzt da irgendwo auf irgendeinem Stuhl oder irgendwo. Und auf einmal der Sohn Gottes kniet sich vor dir hin. Und er nimmt deinen Fuß, tut ihn in eine Schale und fängt an, diesen Fuß zu waschen. Und du von oben, du schaust auf ihn herab und er schaut dich an mit Augen aus Feuer. Und du merkst, was hier gerade passiert ist. Was geht ab? Jesus, ich meine, und dann verstehen wir erst, dass Petrus sagt, hey Jesus, was machst du hier? Herr Jesus, du kannst mir doch nicht die Füße waschen. Wenn denn, ey, hör auf damit. Wenn denn ich wasche dir die Füße und Jesus sagt, ey, wenn ich dir jetzt hier nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil an mir. Sagt Petrus, hey Jesus, okay, dann bitte wasch nicht nur meine Füße, wasch auch meinen Kopf und mein ganzes, wasch mich komplett. Ich gehöre dir. Und auf einmal merkst du, was für ein heiliger Moment. Jesus, der allmächtige Herrscher, wäscht uns die Füße. Und ich find's, wow, es ist so demütigend, wenn man versteht, was Jesus hier tut. Deswegen sagt Petrus, du willst mir die Füße waschen. Und dann geht's weiter in Vers 12, nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Und ihr nennt mich Meister und Herr und ihr sagt es mit Recht. Denn ich bin es auch. Halleluja. Oder er ist unser Herr. Er ist unser König. Er ist es. Und hier sehen wir so diese Allmacht Gottes, diese Stärke Gottes, gepaart mit einer absolut reinen Demut. Vers 14, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und hier merken wir auf einmal, krass, Jesus, was du hier getan hast. Das war nicht einfach nur irgendein Ritual. Es war nicht einfach nur, um ein weiteres Element in irgendeinen gottesdienstlichen Liturgie hinzuzufügen. Auch wenn es viele Kirchen auch gerade im Nahen Osten gibt, die das praktizieren. Ich glaube nicht, dass Jesus etwas weiteres Liturgisches hier irgendwie anbringen wollte und gesagt hat, hey, das habe ich gemacht, das sollt ihr jetzt im Gottesdienst tun. Weil wir lesen in der Apostelgeschichte, dass die Jünger es nicht taten. Aber Jesus, versteht ihr, Jesus wollte nicht einfach nur ein weiteres Element hinzufügen. Er wollte in seiner Handlung und durch seine Handlung etwas klar machen. Es geht ihm um eine Herzenshaltung. Es geht ihm um die Herzenshaltung, die die Menschen einnehmen sollten, die ihm nachfolgen. Und das ist für mich etwas, wo ich sage, Jesus, tu es in mir. Jesus sagt, hey, wenn ich euer Herr und Meister bin und das für euch getan habe, ist das denn nicht die Haltung, die ihr umso mehr füreinander haben solltet? Solltet ihr euch nicht umso mehr umeinander kümmern, euch gegenseitig lieben und füreinander da sein. Und das ist die Motivation. Das ist die Motivation für den Dienst. Jesus hat es getan. Jesus hat es vorgelebt. Und dann kommt Johannes 13, Vers 17. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es auch tut. Und dann merkst du, dass Jesus sagt, es geht hier nicht nur ums Wissen. Es geht hier nicht nur um etwas irgendwie intellektuell, kognitiv zu ergreifen, sondern Jesus sagt, es geht darum, dass wir es tun. Die Königsdisziplin innerhalb der Theologie, es ist immer die praktische Theologie. Es geht immer um die Praxis. Es geht darum, Liebe ist immer nur ein Wort. Liebe ist immer nur ein Wort. Wenn man kann drüber singen, ja, man kann drüber Gefühle haben, drüber nachdenken. Aber Liebe wird immer erst dann wirkliche Liebe, wenn sie sich in Taten und Handlungen äußert. Liebe ist ein Verb. Liebe äußert sich in liebevollen Handlungen. Ansonsten ist Liebe nur Luft. Ansonsten Liebe nur Schmetterlinge. Die sind auch schön, aber keine gute Grundlage für eine Ehe, für eine Beziehung oder was auch immer. Liebe wird verwirklicht durch liebevolle Handlungen. Und das ist das, was Jesus hier meint. Und mein Wunsch und meine Aufgabe als euer Pastor ist es, an diesem Sonntag euch dazu aufzurufen, die Demut Jesu in der Fußwaschung zu sehen und zu erkennen und uns selber zu fragen, wie können wir uns mehr zurücknehmen? Wie können wir uns mehr hinten anstellen? Wie kann da etwas in unserer Haltung und in unserer Motivation entstehen, wo wir das Gefühl haben, hey, wir müssen uns nicht immer profilieren. Es geht nicht immer nur um Selbstoptimierung. Es geht nicht immer nur darum, unser Image zu verbessern. Sondern es geht darum, dass wir die Herzenshaltung einnehmen, die Jesus hier an den Tag legt. Den anderen höher zu achten als sich selbst. Weißt du, das Gegenteil von Demut ist Stolz. Mein erster Punkt lautet, Stolz wäscht keine Füße. Stolz hat noch nie Füße gewaschen und wird auch in Zukunft die Füße waschen. Stolz ist das Gegenteil von Demut. Jakobus schreibt über Stolz, wenn er sagt, Jakobus 4, Vers 6, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Also Hochmut und Demut, das ist das Gleiche. Gott sagt hier die Bibel, er stellt sich gegen den Stolzen, aber dem Demütigen schenkt er seine Gnade. Hey, weißt du, die Gnade Gottes, die musst du dir vorstellen wie ein Strom, der vom Himmel ausgeht. Das ist wirklich die Gnade Gottes, die soll reinfließen in dein Leben. Und Jakobus beschreibt dir diese Gnade Gottes. Sie kommt in das Leben des Demütigen. Möchtest du Gottes Gnade erleben in deinem Leben, dann sei wie Jesus, sei demütig. Die Gnade Gottes, sie fließt in das Leben des Demütigen. Und diese Gnade, dieser Strom Gottes, er bewirkt in uns etwas. Er bewirkt in uns die Frucht des Geistes. Dieser Strom der Gnade, die Frucht des Demütigen. Es ist Liebe, es ist Geduld, es ist Sanftmut, es ist Treue. Es ist Enthaltsamkeit, es ist Freundlichkeit. All diese Dinge, sie entstehen, wenn der Strom der Gnade hineinkommt in das Leben des Demütigen. Aber der Stolze, ihn erreicht dieser Strom nicht. Gott selbst sagt, er schenkt umso mehr Gnade dem Demütigen. Und ich glaube, um diesen Strom zu empfangen, da müssen wir auf die Knie gehen. Deswegen sagt Jesus, selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Es sind die sich niedrig machen vor Gott. Es sind die arm sind im Geist. Es sind die wissen, hey, Jesus plus nichts ist alles. Er ist alles, was ich brauche. Salomo schreibt in den Sprüchen 8, Vers 12, er sagt, alle, die den Herrn fürchten, hassen das Böse. Und dann sagt er, deshalb hasse ich Hochmut, Stolz und ein Leben voller Unrecht und Lüge. Hey, was für krasse Worte. Alle, die den Herrn fürchten, hassen das Böse. Und dann führt er aus, was ist das Böse? Das sagt er, deshalb hasse ich Hochmut. Er sagt, er hasst Hochmut. Er hasst Stolz. Und ehrlich gesagt, warum sollen wir Stolz und Hochmut verachten? Weil es Gift ist. Stolz ist Gift. Und wir müssen uns das klar machen. Stolz ist das, was uns dazu veranlasst, Gott den Rücken zuzuwenden. Es ist das, was den Strom der wunderbaren Gnade Gottes in unserem Leben aufhält. Stolz ist wie ein Staudamm, der die Segnungen und die Gnade Gottes in unserem Leben zum Aufhalten bringt. Und das zu erkennen, das wollen wir nicht. Wir wollen Gottes Gnade, wir wollen seine Gunst, wir wollen seine Liebe erleben. Und deswegen hassen wir Stolz. Deswegen hassen wir Hochmut. Und ich habe Gott so angerufen, auch in dieser Woche. Ich sage, Gott, tu ein tiefes Werk in meinem eigenen Leben. Gott, schenk mir ganz neu einen Hass auf alles, was in meinem Leben nach Stolz riecht. Jeder Ton, jedes Gedankenmuster, jedes Motiv, jede Absicht, jede Handlung, jeder Plan, der auf die Erhöhung meiner selbst abzielt, die auf die Profilierung meiner selbst abzielt. Oh Gott, vergib mir. Oh Gott, bitte, wasch mich rein. Im Buch Daniel lesen wir, dass Gott es versteht, diejenigen zu demütigen, die hochmütig sind. Und ich möchte dir sagen, Stolz ist immer etwas, was unseren Gott provoziert. Stolz macht die Menschen zu Gottes Feind. Propheten, sie versuchten uns aufzurufen, immer wieder im alten Bund. Sie riefen Israel zu und sie haben gesagt, die Wurzel von jedem Fluch, die Wurzel von jeder Abgötterei, es ist immer Stolz. Es gibt nichts, was Gott so sehr widerspricht wie Egoismus, Selbstgenügsamkeit, Narzissmus, Selbstüberschätzung, Selbstsucht, Herzlosigkeit und Höherwertigkeitsvorstellung. Nichts widerspricht dem Wesen Jesu mehr als das. Und ich glaube, uns muss das ganz neu klar werden. All diese Dinge, sie richten sich gegen Gott. Vance Hefner, ein ganz bekannter Evangelist, er schrieb einmal, wenn Jesus nicht gekommen ist, um uns von der Selbstverliebtheit zu erretten, dann weiß ich nicht, wozu er gekommen ist. Und es war, Jesus hat uns gerettet von Selbstverliebtheit. Andrew Murray, er hat ein ganzes Buch geschrieben über Demut. Er sagt, eines der Gründe, warum Gott Jesus auf die Erde schickte, war, um die Demut zurückzubringen. Gott brachte in Jesus die Demut zurück in die Menschheit. Jakobus 4, Vers 10. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Und es ist ein Schlüssel. Ich meine, come on, ich kenne diesen Vers schon seit 20 Jahren auswendig. Und ich habe ihn ganz neu gesehen auch in der Vorbereitung, weil der Schlüssel steckt in den Worten vor dem Herrn. Demütigt euch vor dem Herrn. Es ist in der Gegenwart Gottes, wo der Mensch demütig wird. Es ist in der Gegenwart Gottes, wo wir erkennen, deine Größe, Herr, deine Herrlichkeit, Herr, deine Souveränität, Herr, deine Allmacht, Herr, sie steht über allem. Es ist diese Demut vor dem Herrn, die zu der einzig wahren Reaktion führt, wo wir auf unser Gesicht weinen, wo wir auf unsere Knie gehen und wo wir erkennen, dass seine Weisheit besser ist als unsere Weisheit. Seine Pläne besser sind als unsere Pläne. Seine Kraft größer ist als meine Kraft. Wo ich erkenne, ich brauche ihn mehr als alles andere auf dieser Erde. Es ist, wenn wir uns demütigen vor dem Herrn und wir sagen, Gott, ich kapituliere, denn du bist unendlich größer als ich. Und in dieser Haltung, er fließt der Strom der Gnade in unser Leben und er bewirkt die Frucht des Geistes. Charles Spurgeon hat es perfekt ausgedrückt, als er gesagt hat, eine neue Vision von Gott und seiner Größe ruiniert jeden Stolz. Es führt den Stolz in den Ruin in unserem Leben, wenn wir eine neue Vision bekommen von der Größe und von der Stärke unseres Gottes. Und Friede, Geduld, Güte, Freundlichkeit, all diese Dinge, sie dürfen fließen. Und sie fließen aus der Niedrigkeit vor Gott. Ich glaube, dass der Boden der Tasse das Wasser immer zuerst bekommt. Und das ist wahr. Wenn du ein Gefäß hast und du gießt Wasser in ein anderes Gefäß hinein. Wer bekommt zuerst das Wasser? Es ist immer der Boden. Und es ist ein Prinzip des Geistes, dass die Menschen, die sich niedrig machen vor Gott, sie empfangen die Gnade und die Gunst Gottes als erstes. Wenn wir uns manchmal fragen, hey, warum kommt das Wasser nicht bei mir an? Vielleicht bist du zu weit oben. Vielleicht solltest du dich mehr niedrig machen vor Gott. Mehr seine Größe und seine einfach mehr seine Furcht ergreifen. Und ich selber auch in meinem eigenen Leben. Aber ich merke, wir müssen neu beeindruckt werden von dem, was Gott beeindruckt. Und es gibt eine Sache, die beeindruckt Gott mehr als alles andere. Und das ist Demut. Gott liebt Demut. Ohne Demut hat ein Mensch nur den Anschein von Tugenden. Ohne Demut sind seine Gaben vor Gott wie nichts. Ohne Demut wird unser Dienst zum Streben nach Ehre und zu unserem eigenen Vermächtnis. Ja, vielleicht kennst du das, ja, dass du sagst, hey, eines Tages, ja, wenn ich mal sterbe, an was werden die Menschen sich erinnern? Ja, was hinterlasse ich meinen Kindern? Keine Ahnung, ja, vielleicht eine Legacy, vielleicht eine Wohnung, vielleicht ein Haus, vielleicht landet mal auf irgendeiner Parkbank mal so ein kleines Schild, wo mein Name draufsteht, ja, vielleicht steht mal irgendein Ziegelstein in irgendeinem Haus, ja, mein Name, ja, was ich alles hinterlassen habe, ja. Hey, lass mich dir sagen, das ist alles Quatsch. George Whitefield hat gesagt, und er war einer der größten Erwecker Englands und Amerikas, und er hat gesagt, hey, der Name Whitefield soll untergehen, damit die Sache Christi siegt. Und ich möchte dir sagen, es geht doch überhaupt nicht um uns. Es geht nur um Jesus. Es geht nicht darum, dass du irgendwie groß rauskommst oder wir versuchen, irgendeinen Namen zu hinterlassen. Es geht nur um Jesus. Hey, und dein Vermächtnis sollte sein, dass irgendwann deine Kinder, deine Enkelkinder an dich denken und sagen, hey, das war ein menschenverliebter und Jesus verliebter Mensch. Das ist das beste Vermächtnis, was wir hinterlassen können. A.W. Tozer sagt, sich selbst zu erheben, unter dem Deckmantel Christus zu erheben, ist so üblich, dass es heutzutage kaum noch jemandem auffällt. Unsere Demut zeigt sich nicht auf Social Media. Demut zeigt sich auch nicht hinter der Kanzel. Demut zeigt sich auch nicht, wenn wir dabei sind, irgendwelchen Menschen die Hände aufzulegen und Menschen werden gesund oder Dinge passieren. Das ist alles cool, versteht mich richtig, wir wollen das. Dass die Gaben Gottes gebraucht werden durch unser Leben, die er uns geschenkt wird. Aber lass mich dir was ganz Einfaches, Heruntergebrochenes sagen. Demut zeigt sich darin, wie du andere Menschen im Alltag behandelst. Wie gehst du mit deinen Mitmenschen um? In der Arbeit, im Büro, in der Schule, in der Uni, mit deinen Nachbarn, mit den Menschen in deiner Familie. Sich selbst zu demütigen, das ist die einzige Haltung vor Gott, ey, die ihn so erfreut. Sie bringt Gott dahin, wo er hingehört, nämlich nach oben. Und sie bringt uns Menschen dorthin, wo wir hingehören, nämlich nach unten. Und das ist, Leute, das ist die Rangfolge Gottes. Er gehört nach oben. Ihm gebührt die Ehre. Unterm Strich soll Jesus groß rauskommen. Aber Stolz hat noch nie Füße gewaschen. Das zweite ist, Demut lernt von Jesus. Demut lernt von Jesus. Und ich möchte euch mal kurz neu zeigen, wie Jesus drauf war. Mein erster Punkt lautet, Jesus ist sanftmütig. Schau mal, Palmsonntag, Matthäus 21, Vers 5. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Hey, heute haben wir Palmsonntag. Und ich finde es so krass, wie hier Matthäus Jesus beschreibt. Und er sagt, er kommt auf einem Esel. Okay, und das ist eine unglaubliche Aussage. Dort steht, siehe, dein König kommt. Und dann beschreibt er den König. Ich meine, das Reich Gottes, der König des Reiches der Zeitalter, der König des Reiches, das kein Ende haben wird. Dieser König, er kommt auf eine bestimmte Art und Weise. Und diese bestimmte Art und Weise, sie schaut wie aus? Sanftmut. Er ist sanftmütig. Hier steht nicht, er ist majestätisch, er ist kraftvoll, er ist siegreich, er ist vollmächtig. Hier steht, er ist sanftmütig. Versteht ihr, hier wird Jesus beschrieben und man könnte alle möglichen Eigenschaften nennen und die Bibel nennt ihn einfach nur sanftmütig. Hey, macht das noch was mit deinem Herzen, wenn du das liest? Jesus ist sanftmütig. Ich meine, denk mal über all die anderen Eigenschaften nach und alles andere ist genauso richtig. Aber die Betonung ist, er kommt in Sanftmut. Hochmut bedeutet, sich über den König zu erheben. Hochmut bedeutet, wir erheben uns über den Sanftmütigen. Hochmut bedeutet, dass du dich deinem König in der Rüstung seines Feindes näherst. In Matthäus 11 finden wir die einzige Selbstbeschreibung, die Jesus jemals von sich gab. Es gibt eine Stelle in den Evangelium, wo Jesus sich selber beschreibt. Hey, ich glaube, diese Stelle ist wichtig, oder? Was würdest du sagen? Bei all den Evangelien, bei all den Texten gibt es nur eine Stelle, wo Jesus sich selbst, alleine das spricht schon Bände. Und jetzt hört mal zu, wie Jesus sich selber beschreibt. Matthäus 11, 29 bis 30. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Halleluja. Jesus, das wollen wir. Und warum sollen wir von dir lernen? Warum sollen wir dein Joch auf uns nehmen? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus beschreibt sich selber. Und da würden mir wieder tausend andere Sachen einfallen, Jesus. Aber er sagt, hey, wenn ich eine Sache bin, dann bin ich demütig und sanftmütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft. Ja, warum? Weil du bist sanftmütig und meine Last ist leicht. Ich meine, come on, er sagt, hey, du magst dies denken, du magst jenes denken, aber ich möchte dir eins sagen, ich bin sanftmütig, ich bin bescheiden Und das ist die Offenbarung Jesu. Das ist seine Selbstoffenbarung. Und das Zweite ist, was wir von Jesus lernen dürfen, ist, Jesus tat alles zur Ehre des Vaters. Alles, was er tat. Johannes 5, Vers 19, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Mit anderen Worten, hey, ohne den Vater kann ich gar nichts tun. Ich bin absolut abhängig von seinem Wirken und von seinem Willen und von seiner Kraft. Alles kommt vom Vater. Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern ich suche den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 5, Vers 41, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen. Johannes 7, Vers 28, aber ich bin nicht von mir ausgekommen, sondern einer, der Wahrhaftige, er hat mich gesandt. Johannes 8, Vers 50, ich suche nicht meine Ehre. Hey, wer ist der einzige Mensch, der jemals gelebt hat, der das Recht hat, seinen Ruhm zu suchen? Jesus, er ist der einzige Mensch, überleg mal, der das Recht hatte, seine eigene Ehre zu suchen und er hätte dabei nicht gesündigt. Aber selbst das hat Jesus abgelegt. Hat gesagt, es geht mir nur um den Vater. Ich erniedrige mich, ich werde mich sogar noch weiter erniedrigen, ich werde mich erniedrigen bis ans Kreuz. Ich lege meine Gottheit ab. Und ich mache mich zu dem allerniedrigsten Menschen, der jemals lebte. Ich lasse mich bespucken, ich lasse mich zerschlagen. Und das ist unser Gott. Er ist der König. Er ist der König der Sanftmut. Jesus lehrt uns, dass das geistliche Leben ein Leben der absoluten Selbstverleugnung und des totalen Vertrauens auf Gott ist. Jesus ist die Perle auf dem Feld. Er ist der Schatz, den ein Mensch gefunden hat. Und mit diesem Schatz hat er alles gefunden. Dieser Schatz macht ihn zu dem reichsten Menschen dieser Welt. Und ich möchte dir sagen, wenn du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst, dann bist du der reichste Mensch der Welt. Du hast die Perle auf dem Acker gefunden. Du hast den größten Schatz gehoben durch seine Gnade. Du bist absolut glücklich zu schätzen. Erhebe deinen Blick, schau auf Jesus. Was schaust du so trüb rein? Hey, come on, als Gemeinde, wir haben den größten Schatz gefunden, Jesus Christus. Du denkst, Elon Musk ist der reichste Mann der Welt? Wenn du Jesus hast, bist du unendlich reicher. Unendlich glücklicher zu schätzen. Aber wir sehen es nicht. Es gibt eine Geschichte von einem jungen Mädchen, die gerne in die Kirche ging. Und sie saß immer in der Kirche mit diesen Glasfenstern, mit diesen bunten Glasfenstern. Und auf diesen Glasfenstern waren immer so die Apostel abgebildet. Ja, da war der Apostel Petrus, der Apostel Johannes, Apostel Jakobus, ja, mit so einem kleinen Vögelchen auf der Schulter. Und die saß da immer auf den Holzbänken, hat sich diese ganzen Buntglasfenster angeschaut. Und eines Tages war sie in der Sonntagsschule und die Sonntagsschullehrerin, sie hat sie die Frage gestellt, was ist ein Heiliger? Und die fragte die Kinder und die Kinder wussten keine Antwort, ja, keine Ahnung, was ist ein Heiliger? Und das Mädchen meldet sich, richtig cool, und sagt, oh, ich weiß, was ein Heiliger ist. Und die Lehrerin fragt, okay, was ist ein Heiliger? Und sie sagt, das sind die, durch die die Sonne scheint. Das sind die, durch die die Sonne scheint. Was bedeutet das? Demut räumt alle Hindernisse aus dem Weg, damit die Sonne Gottes durch uns scheinen kann. Demut bedeutet, das Licht Gottes scheint und strahlt durch dein Leben. Und alles an Stolz, an Hochmut, an Selbstverliebtheit, an Arroganz ist alles weg. Und Gottes Licht scheint durch uns hindurch. Deine Augen, sie sind das Fenster Gottes, durch den sein Licht und seine Liebe hindurchstrahlt. Deswegen sagt David, dass Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns, damit die Nationen erkennen, dass du König bist. Demut setzt das frei. C.S. Lewis sagte, stolze Menschen schauen immer auf andere herab. Und wenn du immer auf andere herabschaust, dann kannst du den, der oben ist, nicht sehen. Leonard Ravenhill sagte, was hat es für einen Gewinn, wenn du das Lächeln der Menschen hast, aber das Stirnrunzeln Gottes? John Bunyan, er hat einmal gesagt, wenn du vor Gott auf dem Boden liegst, dann kannst du im Leben nicht mehr fallen. Und ich glaube, es ist absolut wahr. Wenn du vor Gott kapituliert hast, du kannst nie tiefer fallen als in seinem Arm. Und alles, was es braucht, ist ein demütiges Herz. Alles, was es braucht, ist ein Herz, das Gott zurück. Gott, ich kapituliere. Oh, es geht nicht um mich. Mehr von dir. Mehr von dir, weniger von mir. Mehr von dir, weniger von mir. Es geht nicht um mich, meiner, mir. Gott segne uns vier. Gott, es geht nur noch um dich. Werde du groß in meinem Leben. Komm mit deiner Herrlichkeit in mein Leben, Herr. Oh, Vater, und schenk es, dass der Name Konsti und alles, was dazugehört, vergeht, damit nur der Name Jesus groß gemacht wird. Herr, ich versteck mich hinterm Kreuz. Mögen die Menschen noch nur noch dich sehen durch mein Leben. Das ist eine Legacy. Das ist ein Vermächtnis, was wir hinterlassen dürfen für kommende Generationen. Und ich möchte einfach dich einladen, jetzt, dass wir zusammen beten. Vielleicht magst du mal die Augen schließen. Wir wollen einfach Jesus jetzt bitten, dort wo du bist. Vielleicht magst du deine Hände kurz einfach öffnen. Und wir wollen einfach zusammen Gott bitten und zu ihm rufen und sagen, Herr, bitte. Vielleicht magst du mir kurz nachbeten, dort wo du bist und sagen, Jesus, mehr von dir. Weniger von mir. Mehr von dir. Ich bin mit dir gestorben, Jesus. Nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Oh Jesus, vergib mir Stolz. Vergib mir Hochmut. Wasch mich rein durch dein Blut. Mein Leben soll sich um dich drehen. Herr, wenn du hier bist und du hast Jesus vielleicht dein Leben noch nie gegeben, du hast noch nie vom Kreuz kapituliert, du merkst, dass Schuld und Sünde in deinem Leben, die zwischen dir und Gott stehen, du kannst diese Sünde und diese Schuld, die kannst du jetzt ablegen im Glauben am Kreuz. Du kannst einfach im Glauben, dort wo du gerade sitzt, im Glauben sagen, Jesus, ich glaube, du bist am Kreuz gestorben für mich. Und ich lege meine Sünden ab, gerade jetzt. Wenn du das gerne möchtest, ich möchte sagen, Gott kennt dich, er liebt dich. Es gibt keine Sünde, die zu groß ist für ihn. Es gibt kein Versagen, was er nicht retten, verändern und reinwaschen kann. Aber es braucht deine Kapitulation. Was er sucht, ist Menschen, die sich verlieren. Und die sagen, Jesus plus nichts ist alles. Herr, wenn du das gerne möchtest und du sagst, Konsti, heute möchte ich Jesus mein Leben geben. Hey, dann tu das doch jetzt. Hey, dort, wo du bist. Ich möchte gerne für dich beten. Du brauchst nicht nach vorne kommen, einfach an deinem Platz. Kannst du jetzt Jesus empfangen als dein Herrn und dein Retter. Hey, wenn du das gerne möchtest, und damit ich weiß, für wen ich bete, heb doch einmal kurz deine Hand. Ich möchte gerne ein Gebet mit dir sprechen. Wer ist alles da und sagt, hier bin ich. Jesus, rette mich. Ich rette mich an diesem Sonntag. Ich kapituliere. Nicht mehr länger soll es um mich gehen, Jesus. Danke, danke, danke für die Hände. Danke, danke auch da hinten, da drüben. Danke auch hier vorne. Könnt die Hände gerne runternehmen. Lass uns zusammen beten. Sag einfach dort, wo du sitzt, sag, lieber Jesus, rette mich. Wasch mich rein durch dein Blut. Ich sage Nein zum Teufel. Ich sage Nein zur Sünde. Und Jesus, heute sage ich Ja zu dir. Sei du mein Herr und mein Retter. Amen. Komm, wir geben Jesus mal einen starken Applaus. Er ist würdig.